ARD.
Danke, Jessie, und willkommen von uns an einem Wahlabend. Wir haben es gerade gehört und gesehen, der nicht nur schwierige Machtverhältnisse in Thüringen und Sachsen hervorbringt, sondern auch die ganze Republik verändern könnte. Ich freue mich heute auf diese Gäste. Der Christdemokrat Thomas de Maizière ist bei uns. Er lebt nicht nur in Dresden, sondern er war auch mehrfach Mitglied einer sächsischen Regierung, bevor er dann später Bundesinnenminister und Bundesverteidigungsminister wurde. Anne Hennig ist bei uns. Sie ist früher gewesen, muss man dazu sagen, ist aber wichtig für unseren heutigen Abend. Die Redaktionsleiterin von Zeit Online, von Zeit im Osten gewesen. Deswegen kennen Sie sich gut in Dresden und in Thüringen und in Sachsen aus. Und jetzt, das muss ich richtig sagen, leiten Sie Zeit Online. Und ich begrüße ganz besonders Robin Alexander, stellvertretender Chefredakteur bei Welt. Ihnen allen herzlich willkommen. Und ich freue mich natürlich auch, dass mein Publikum da ist. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Herr de Maizière, zum ersten Mal seit Gründung der Bundesrepublik gewinnt eine rechtsextreme Partei in einem Bundesland die Landtagswahl. Sie haben gemeinsam mit Ihrem Cousin, den ersten frei gewählten und letzten Ministerpräsidenten der DDR, Lothar de Maizière, 1990 den Einigungsvertrag mit ausgearbeitet. Sind dann als westdeutscher Politiker in den Osten gegangen, auch um dort demokratische Strukturen mit aufzubauen. Ist das heute für Sie ein Tag des Scheiterns?
Ich zögere, weil ich jetzt über den Begriff Scheitern nachdenke. Das Wahlergebnis macht mich sehr betrübt, auch betroffen, aber es ist jetzt mal zu akzeptieren. Es ist auch nicht irgendwie ein Betriebsunfall. Die Linke wird, glaube ich, verschwinden. Die AfD wird bleiben. BSW ist noch offen. 1990 folgende hatten wir die PDS und die Linke. Die waren auch extremistisch. Und jetzt sind sie weg. Oder vermutlich weg. In Thüringen gibt es noch einen Verzögerungseffekt. Was die CDU angeht, so bin ich sehr erleichtert heute Abend. Freue mich insbesondere über das sächsische Ergebnis. Kretschmer eben angedeutet, aber die CDU hatte bei der Europawahl im Mai diesen Jahres 21% und jetzt 31. Und das ist sehr stark auch ein sächsisches Ergebnis, ein sehr stark ein Ergebnis für ihn. Aber was mich natürlich auch sehr nachdenklich macht, ist, dass die ganze Last der Regierungsbildung, der Verantwortung bei schwierigen Partnern, die einen sind am Boden zerstört von der Ampel, die anderen können vor Kraft nicht laufen, dann haben Sarah Wagenknecht im Hintergrund.
Wir sprechen gleich noch weiter über Koalition. Die haben,
dass diese ganze Last jetzt auf der CDU liegt, in Thüringen und in Sachsen. Und das verdient auf jeden Fall schon mal großen Respekt.
Aber mit Blick auf die Geschichte, auf das, was Sie da wollten. Sie müssen es nicht Scheitern nennen, Sie können es auch Ernüchtern nennen. Aber wie ist das?
Natürlich gibt es einen Ostaspekt bei diesen Wahlen. Mhm. Da kommen wir vielleicht noch drauf. Aber wenn Sie sich in Europa umgucken, da ist das Wahlergebnis der AfD eher ein Normalergebnis. Frankreich, Polen, Italien, Schweiz, demnächst Österreich, Ungarn sowieso, Schweden. Das sind alles Wahlergebnisse von Rechtspopulisten. Und da ist nicht Merkel und deutsche Einheit und Flüchtlingskrise und ich weiß nicht was alles. Wir haben es zu tun mit einer wachsenden oder sehr starken populistischen Strömung, die zum Teil rechtsextrem geführt wird wie die AfD. Aber die Bevölkerung hat andere Themen, die dabei eine Rolle spielen. Und ein Thema neben vielen ist nicht Verdruss an der Demokratie, sondern Verdruss am Funktionieren der Demokratie. Mhm. Und das ist etwas, das müssen wir nicht nur in Deutschland, sondern auch in Europa anpacken.
Kann man das so sagen? So ein bisschen abgeklärt, Herr Alexander? Ist ja ein Phänomen, das wir aus ganz Europa, nicht ganz Europa zum Glück, aber in vielen europäischen Ländern kennen. Ist jetzt halt bei uns auch normal?
Birgt die Gefahr, dass man sich damit entschuldigt und sich ein bisschen leichter macht.
Du machst es eher schlimmer.
Und ist ja auch für ein Land mit der deutschen Vergangenheit, ist es ja keine kleine Frage, dass man wieder eine Partei rechts außen hat in der Größe. Also da wäre ich ein bisschen vorsichtig. Mhm. Und es ist ja auch so, die AfD ist im Sommer 2015 war die AfD bei 3%. Und jetzt sehen wir die Ergebnisse. Also das ist ja nicht so, dass das vom Himmel gefallen wäre. Und ich glaube auch, es kann ja nur eine realistische Angang sein, zu sagen, wo sind die Probleme, die man lösen kann. Ja, und bestimmte Dinge, die die AfD vorschlägt, kann man nicht lösen. Man kann nicht sagen, man stellt die NATO zur Disposition, man stellt die EU zur Disposition. Das ist ja verrückt. Ja, aber man kann vielleicht sagen, was sind Themen, die in der Mitte bearbeitet und gelöst werden müssen.
Werden wir noch gezielt darüber reden, möchte gerne auch von Frau Hähnig wissen. Sie sind ein Jahr vor der Wende in Sachsen, im sächsischen Freiberg geboren und sind dann im jungen, wiedervereinigten Deutschland aufgewachsen. Was ist das für ein Tag heute für Sie? Ist das eine Zäsur?
Das ist schon ein bedeutender Tag. Er unterscheidet sich auch noch mal ganz deutlich von anderen Landtagswahlen in Ostdeutschland. Also ich kenne das, dass die Anspannung vor Landtagswahlen in Ostdeutschland groß ist. Und ich kenne das auch aus den vorherigen Jahren, dass die AfD sehr gute Chancen hat, tatsächlich stärkste Kraft zu werden. Bis zum heutigen Tag oder bis zum gestrigen Tag ist ihr das nie gelungen, sondern es ist immer der Partei des amtierenden Ministerpräsidenten gelungen, stärkste Kraft zu werden. Diese Wahlen sind bislang immer glimpflicher ausgegangen, als die Vorhersagen es vermuten ließen. Das ist mit dem heutigen Tage anders. Also ausgerechnet in Thüringen, wo die AfD von Björn Höcke geführt wird, wir können ja vielleicht später noch mal auf ihn und den Landesverband dort zu sprechen kommen, ausgerechnet in Thüringen gelingt der AfD dieser historische Erfolg. Sie wird stärkste Kraft, und zwar nicht mit 2-3 Prozentpunkten Abstand, sondern mit einem riesigen Abstand. In Sachsen ist sie auch stark, obwohl Michael Kretschmer dort einen riesen Aufwand betrieben hat, um Wähler von der AfD zurückzugewinnen, mit dem Ergebnis, dass es bei keinem einzigen gelungen ist. Das ist schon ein bedeutender Tag, über den wir, glaube ich, nicht nur heute und morgen reden werden, sondern noch einige Monate lang.
Wie ist denn zu erklären, dass mit Björn Höcke ausgerechnet einer der radikalsten dieser Partei so viel Erfolg hat?
Also augenscheinlich gibt es einen Prozentsatz von AfD-Wählern, die sich an dieser Radikalität überhaupt nicht stören, die wahrscheinlich diese Radikalität sogar gutheißen. Aber wenn es jetzt um den Erfolg der AfD geht, das habe ich an anderer Stelle auch schon gesagt, das ist übrigens etwas Ähnliches wie der Erfolg des BSW, also das Bündnis Sarah Wagenknecht. Dann können wir nicht auf Thüringen gucken, dann müssen wir auf globale Machtverhältnisse gucken. Und dann sehen wir, dass sich etwas verändert, in dem wie die Welt zusammengesetzt ist politisch. Die Amerikaner waren lange der Hegemon einer unipolaren Welt. Es war völlig klar, die Amerikaner stehen an Nummer eins. Sie sind die militärisch stärkste Macht, die ökonomisch stärkste Macht. Das ändert sich gerade, das sehen wir. Sie werden herausgefordert von den Chinesen, sie werden militärisch herausgefordert, ökonomisch herausgefordert. Teilweise versuchen sie auch, Verantwortung abzugeben an die Europäer. Und jetzt gibt es zwei verschiedene politische Schulen, damit umzugehen. Die etablierten Parteien in Deutschland sagen, wir müssen jetzt erst recht stark sein. Wir müssen eine Rolle spielen in der Welt. Wir mischen uns ein. Wir liefern der Ukraine Waffen und so weiter. Und es gibt die andere politische Schule, und dafür steht die CDU, dafür steht die AfD, aber eben auch das BSW. Die Parteien unterscheidet vieles, aber in diesem Kern sind sie einer Meinung. Und diese politische Schule sagt, nein, wir halten uns raus, wir schotten uns ab. Wir wollen mit den Übeln dieser Welt nichts zu tun haben. Und dieser Abschottungsgedanke ist verdammt stark. Und er führt dazu, dass seit Jahren die AfD gewählt wird, dass sie keinen Wähler verliert, obwohl, wie ich es eben schon sagte, riesige Anstrengungen unternommen werden.
Haben also landespolitische Themen keine Rolle gespielt?
Für meine Begriffe haben landespolitische Themen relativ wenig eine Rolle gespielt. Wir sehen es an Umfragen. Da werden die Leute befragt, was ihnen gerade wichtig ist. Da spielen landespolitische Themen eine Rolle, also Gesundheitsversorgung, Versorgung mit oder die Anzahl der Lehrer im Land beispielsweise. Aber die wichtigsten Themen für die Leute sind Migration oder sind der Krieg in der Ukraine. Das hat mit Landespolitik wenig zu tun.
Und wie gucken die Leute, die AfD gewählt haben, nun auf dieses Ergebnis? Björn Höcke hat heute Abend schon ganz klar einen Regierungsanspruch verkündet, hat gesagt, er will Ministerpräsident werden. Diesen Anspruch wird er aber nicht einlösen können, weil keine Partei mit ihm koalieren will. Was mich interessiert, wie kommt das eigentlich bei den Wählern in Thüringen an, wenn eine Partei stärkste Kraft wird und alle anderen sie außen vor lassen? Ist das so ein bisschen das, was wir von Sarah Wagenknecht heute Abend schon mehrfach gehört haben, ein erneutes Konjunkturprogramm für die ARD? AfD, um Gottes Willen.
Freudscher
Versprecher.
Für die ARD.
Nein, für die ARD. Aber Sie wissen, was ich meine.
Ich finde, da muss man aufpassen, dass man solche Fragen nicht wie Glasperlenspiele oder wie Modelle stellt. Mhm. Weil jede Form der Regierungsbeteiligung der AfD würde ja bedeuten, dass die real was handeln können. Mhm. Und was will man denen geben? Die Lehrpläne? Die Polizei? Also das ist ja so hier so. Und Björn Höcke möchte nicht regieren, weil er hat ja nicht gesagt, ich lade zu Koalitionsverhandlungen ein. Er hat gesagt, wenn die Kartellparteien, also das gleich wieder mit einer Beschimpfung verbunden. Der hat noch vor einer Woche oder vor zwei Wochen in Apolda auf dem Marktplatz gesagt, die CDU war niemals eine deutsche Partei. Das sind transatlantische Vasallen. Ja? Also er sucht ja diese Position, die Sie genau beschrieben haben, sozusagen das starke Opfer, das gemieden wird. Also er will sich sozusagen daran weiden, dass der Rest ohne ihn schwerer zu regieren ist. Mhm. Und das ist auch der große Unterschied zu den anderen Rechtsparteien in Europa. Weil die drehen ja alle irgendwann ab einem bestimmten Level in die Mitte. Also eine Giorgia Meloni, die sogar postfaschistisch ist, findet eine Beziehung zur NATO, findet eine Beziehung zur Ukraine, findet eine Beziehung zu Israel. Oder auch von Le Pen arbeitet daran, nur die AfD dreht in die andere Richtung. Also je erfolgreicher sie werden, desto weniger Anschluss suchen sie an die Mitte. Aber das kann die Mitte nicht heilen, weil in welchem Punkt sollte man Herrn Höcke entgegenkommen?
Mhm. Man kann gewissermaßen auch mitregieren oder zumindest Einfluss ausüben, dadurch, dass sie wahrscheinlich ein Drittel der Mandate in Thüringen haben und die sogenannte Sperrminorität haben. Frau Hennig kann uns bestimmt erklären, was es bedeutet. Wie konkret könnten die tatsächlich Einfluss nehmen auf die Regierungsarbeit?
Es ist jetzt keine Verfassungsänderung in Thüringen ohne die AfD mehr möglich. Es ist nicht möglich, Verfassungsrichter zu wählen ohne die AfD. Der Landesrechnungshofpräsident kann nur noch auch mit den Stimmen der AfD gewählt werden. Und in Thüringen der Richterwahlausschuss, also indirekt hat sie sozusagen Einfluss auf die Justiz. Das sind die formalen Punkte, aber eines ist daran noch viel wichtiger. Bislang konnten alle anderen Parteien neben der AfD her existieren, ohne mit ihr zwangsläufig etwas zu tun zu haben. Man musste mit ihr in keine Verhandlungen gehen, man musste sich mit ihr nicht absprechen. Vielleicht hat es mal Gespräche gegeben zwischen CDU-Vertretern und AfD-Vertretern. Das kann schon sein, aber wenn, dann liefen diese Gespräche im Geheimen. Und sie hatten keine Relevanz für die Tagespolitik. Jetzt ist man gezwungen, mit der AfD, ich will es mal so sagen, Deals zu machen. Man muss sich mit ihr abstimmen, man muss mit ihr zu einer Lösung finden. Das ist das, was sich für die anderen Parteien ändert. Und das ist auch das, was die AfD nutzen wird und sagen wird, guckt mal, wenn es sein muss, können die sich mit uns ja schon verständigen. Und wenn es sein muss, kommen wir doch zu einer guten Lösung. Also die AfD wird das auch als Argument nutzen, um irgendwann in der Zukunft vielleicht doch mal eine Option zu haben, zu regieren oder eine Minderheitenkoalition zu tolerieren. Oder
sind das die Deals, Herr de Maizière, auf die sich die CDU auch einlassen werden muss? Weil Mario Vogt in Thüringen hat ja zumindest gesagt, er will, um Mehrheiten zu sammeln, in sachpolitischen Fragen sich der AfD nicht ganz verschließen, wenn es nötig würde.
Zunächst ist gemeinsam regieren ist das eine. Und das geht nicht mit einer rechtsextrem geführten Partei. Wenn es irgend geht, das zu vermeiden durch das Wahlergebnis, dann muss das unterbleiben. Sie sehen ja in Frankreich, wie schwierig das bei Macron ist, das irgendwie zustande zu bringen. Etwas anderes ist, und das ist, glaube ich, jetzt eine neue Lage, die Zusammenarbeit im Landtag. Wie kommt eine Tagesordnung des Landtags zustande? Wer wird Parlamentspräsident? Und viele andere Dinge. Welche Geschäftsordnung gibt es? Da fände ich, um der AfD nicht eine neue Opferrolle zu ermöglichen, muss man die Regeln, die man bisher angewendet hat, auch anwenden. Das ist schon sehr schwer. Das würde mir sehr schwer fallen. Und wenn Herr Höcke als Parlamentspräsident kandidiert, dann würde ich ihm nie zustimmen. Aber vielleicht gibt es irgendwelche anderen.
Aber die AfD hat das Vorschlagsrecht, dann gäbe es einen AfD-Landtag.
Ich kenne jetzt die Geschäftsordnung des Thüringer Landtages nicht. Ich sage nur als Beispiel. Sie muss kalt, aber normal behandelt werden, aber nicht mit ihr regieren. Schwer genug.
Kommt mir auch so vor. Wir wollen weiterreden, nicht über die Gewinner. Das ist die AfD und das BSW, die CDU gewissermaßen auch, wenn es auch kein glorreicher Sieg ist, sondern vor allem erstmal über die Verlierer reden. Es gibt eine schöne Grafik von Infratest DIMAP, die ich Ihnen noch einmal zeigen möchte. Denn es sind die Ampelparteien, die von Thüringern und Sächsinnen heftig abgewatscht wurden. 81% der Sachsen und 82% in Thüringen sind wenig oder gar nicht zufrieden mit der Bundesregierung. In Thüringen ist das der schlechteste Wert seit 20 Jahren. Herr Alexander, das können sich die Ampelparteien nicht mehr schönreden.
Das Seltsame bei dieser Regierung ist ja, dass die immer die Kritik an sich selbst schon mitliefern. Ja, also das ist ja, also das macht es für die Opposition schwierig, aber auch für uns Journalisten, weil normalerweise ist das ja eine Regierung, die sagt, wir haben was ganz Tolles gemacht und dann suchen wir das Haar in der Suppe. Und diese Regierung stellt ja die Suppe hin und sagt, ist schrecklich, schmeckt nicht, aber geben wir euch trotzdem. Ja, und das kommt dann davon. Ich meine, was haben wir erlebt mit dieser Haushaltseinigung? Wie viele Wochen hat das gedauert? Dann sind die fertig, richten aus, dass sie sich es eigentlich ganz anders vorstellen. Also man müsste eigentlich die Schuldenbremse und dies und das. Dann streiten sie nochmal in den Ferien um zum Schluss 3 Milliarden und kommen wieder und sagen, müsste eigentlich anders gehen, geht aber nicht. Und das ist ja klar. Also wenn eine Regierung selber die ganze Zeit sagt, wir sind nicht gut, dann glauben die Leute das irgendwann.
Ist das auch kein Wunder, meinen Sie? Wenn wir jetzt mal die SPD nehmen, die... Also FDP und Grüne waren sowieso nicht stark. Die werden das vielleicht ein bisschen eher wegatmen als die SPD. Denn die SPD hat in Sachsen und Thüringen eine Wiege und ein Gründungsland. Und hat übrigens bei der Bundestagswahl, habe ich auch noch mal mich gewundert, als ich das noch mal nachgelesen habe, 21 in Sachsen mit 19,3% ein besseres Ergebnis gehabt als die CDU mit 17,2. Was entfernt die Sozialdemokraten, Frau Hennig, inzwischen von den Wählerinnen und Wählern? Ist es das Bürgergeld? Ist es die Unterstützung für die Ukraine? Was war's?
Also in Sachsen und in Thüringen war die SPD nie besonders stark.
So, und das bei Landtagswahl.
Bei Landtagswahl. Bei der Bundestagswahl war das ein Ausreißer. Ja. Ja, das ist insgesamt so. Genau. Ja.
Das, was ich gerade höre aus der SPD, ist, dass die verdammt froh sind, ihr Ergebnis wenigstens gehalten zu haben in Sachsen und nicht aus dem Parlament geflogen zu sein. Mhm. Denn das war keine völlig unrealistische Option, dass die SPD aus einem Landtag fliegt. Das wäre für die SPD im Bund wirklich, wirklich schwierig geworden. Jetzt ist man da fast erleichtert und vor allem setzt man alle Hoffnungen in Dietmar Woidke, der ja schon in 3 Wochen eine Landtagswahl in Brandenburg zu bestreiten hat. Wenn er dort es schafft, stärkste Kraft zu werden, also die Landtagswahl zu gewinnen, dann denke ich, wird die SPD im Verhältnis dessen, was hätte kommen können, sogar einigermaßen zufrieden sein. Auch wenn wir das absurd finden, weil wir es immerhin mit der Partei des Bundeskanzlers zu tun haben, ist aus meiner Sicht gerade Erleichterung in der SPD zu hören.
Tja, also.
Ist verrückt, ja, aber es ist die Realität.
Aus der CDU hört man natürlich heute viel Häme, aber angesichts dessen, was da insgesamt mit der parlamentarischen Landschaft passiert oder mit der Parteienlandschaft. Helmut Kohl hat mal gesagt, wir brauchen im Osten eine starke SPD.
Zunächst war die SPD in der Tat in Sachsen immer sehr schwach, immer halb so stark wie der Bundestrend. In Thüringen war sie auch immer schwach. Es gibt praktisch keine Parteistrukturen außerhalb der Städte in der SPD. Es sind auch gar nicht unbedingt schlechte Leute. Frau Köpping, Herr Dulich und so, denen kann man nicht nur koalieren. Die ist nichts einzuwenden. Aber dass wir eine Regierung haben, die von 70-80% der Bevölkerung, und die Zahlen sind im Westen nicht sehr viel besser, für unfähig gehalten wird. Das stimmt mich als Christdemokraten nicht froh. Das ist dramatisch. Und das ist sogar demokratiegefährdend, weil alle einen mitkriegen. An sich hat Trapattoni ja dem Fußball mal gesagt, hat fertig. Im Grunde ist diese Koalition am Ende. Aber sie wird so weitermachen. Sie wird sich ein Jahr durchschleppen. Und das in der Lage, da teile ich ja Ihre Analyse, wo es um die Frage geht, welche Rolle hat Deutschland in der Welt, in sich verändernde Machtstrukturen. Sollen wir Verantwortung übernehmen oder nicht? Und wenn ja, wo? Was hat das für Folgen? Was hat unsere Welthandelsposition im Verhältnis mit China und all dem? Da braucht man eigentlich eine akzeptierte Regierung. Und glauben Sie mal, dass Putin und Kamala Harris und Trump und so, die nehmen die deutschen Umfragen auch zur Kenntnis. Das heißt, das Gewicht des deutschen Bundeskanzlers in dieser Phase ist ganz schwach. Und das stimmt mich doch nicht froh. Vor allen Dingen, letzter Punkt noch, wenn es wirklich darum ginge, in großen Fragen etwas gemeinsam zu machen, zum Beispiel beim Migrationsthema, Friedrich Merz hat das angeboten, ich teile jetzt nicht alle Forderungen, nicht alles ist realistisch, aber der Ansatz war völlig richtig. Dann braucht man eine starke Regierung, die die Kraft dazu hat. Sehe ich nicht.
Ich würde gerade Herrn Alexander was fragen, aber noch eine Grafik zum Bundeskanzler mit dazugeben, weil dazu haben die Menschen in Thüringen und Sachsen auch eine ganz klare Haltung. Sie machen Ihre Unzufriedenheit nämlich sehr deutlich am Kanzler und seiner nicht vorhandenen Führungsrolle fest. Der Kanzler wird seiner Führungsrolle nicht gerecht, sagen 74% der Sachsen und 73% der Menschen in Thüringen. Wenn Leute wie Karl Lauterbach, wie jetzt im Stern, solche Sätze sagen wie Olaf Scholz ist der beste Kanzler, den wir je gehabt haben, heißt das dann, dass die den intern jetzt auch schon abgeschrieben haben? Oder?
Na, das Drollige ist ja, dass sie,
eine kluge Frage.
Dass sie den nie wollten. Na, also Olaf Scholz hat ja eine Wahl verloren um den SPD-Vorsitz gegen Saskia Esken. Und die Kampagne war organisiert von Kevin Kühnert. Also die hatten alle keinen Bock auf diesen Genossen. Und ein historischer Zufall hat es gefügt, dass er erst Kandidat wurde. Und alle dachten, wir verlieren sowieso. Und dann, weil Herr Laschet und Frau Baerbock spektakulär schlechte Wahlkämpfe gemacht haben, war er plötzlich Kanzler.
Also er, so ein bisschen Shit happens, meinst du?
Ich will jetzt nicht sagen, noch nicht mal die SPD mochte ihn, aber ein bisschen ist das so. Mhm. Und was mir wirklich Sorgen macht, ist, und wo ich auch glaube, was Scholz dringend noch mal überdenken sollte, wenn man ihn jetzt fragt, warum läuft es in der Ampel so schlecht, dann antwortet er gar nicht, es stimmt nicht, es läuft gut, wie ein Politiker normalerweise machen würde und Erfolge aufzählen, sondern er sagt, wir werden uns daran gewöhnen müssen, dass wir in Dreierkonstellationen regiert werden und die CDU hat Jamaika noch nicht mal hinbekommen.
Er sagt aber auch immer, ab morgen wird es dann besser.
Und das ist ein ganz gefährliches Argument, weil das heißt nämlich nicht, das heißt, meine Regierung als Scholz funktioniert nicht, aber ihr kriegt auch keine andere mehr. Mhm. Und das kann er nicht machen, weil wir haben schon ein Recht darauf, dass aus der Mitte funktionierende Regierungen angeboten werden. Und wenn er glaubt, dass er das nicht hinkriegt in einer Dreierkonstellation, dann muss er eigentlich die Flinte ins Korn werfen und sagen, soll es der Merz versuchen.
Das merken seine eigenen Leute augenscheinlich auch ein wenig, denn Kevin Kühnert hat heute Abend mit Blick auf den Kanzler und die Ampelkoalition auch ziemlich kritische Worte gefunden.
Der Bundeskanzler ist wie in jeder Regierung der Kopf der Regierung. Er wird am meisten identifiziert mit dem, wie man sich aus Berlin regiert fühlt. Und da habe ich viele Menschen in den beiden Ländern getroffen, die da eher Unzufriedenheit haben. Und deswegen wird es für meine Partei jetzt auch darum gehen, sich stärker zu emanzipieren und deutlicher zu machen, was man nur mit der SPD bekommt und wo wir uns auch nicht mehr auf der Nase herumtanzen lassen von anderen, die krachend aus den Landtagen jetzt rausgewählt worden sind. Das ist sicherlich auch ein Zeichen des Selbstbewusstseins, was wir senden müssen. Dann, glaube ich, haben wir auch gute Chancen, wieder mehr Zustimmung zu erhalten. Aber dafür muss jetzt eine andere Körperhaltung angenommen werden. Nicht nur beim Bundeskanzler, sondern bei der gesamten SPD-Spitze. Ich nehme mich da ganz klar auch mit rein. Das betrifft uns hier alle.
Was könnte er wohl meinen, mit der Bundeskanzler braucht eine andere Körperhaltung?
Das ist eigentlich eine Unverschämtheit, wenn man darüber nachdenkt. Nein, es ist auch wirklich bestürzend, dass er das sagt, weil das ist genau der falsche Rat. Er rät ja, auch die SPD soll jetzt egoistisch ihre Interessen vertreten und nicht die gesamte Ampel versuchen, konstruktiv zu machen. Und das war doch das Problem. Die Grünen haben die FDP-Projekte blockiert, die FDP hat die Grünen-Projekte blockiert. Und Scholz hat ja lange darum gerungen, das noch halbwegs nach vorne zu bringen. Und man sah in den letzten Wochen schon, dass er anfängt, auch schlecht über die Koalitionspartner zu reden, dass bestimmte Medien mit Storys gebrieft werden. Und wenn die jetzt offiziell auch noch auf destruktiv schalten, ein Jahr vor der Bundestagswahl, das ist keine gute Nachricht.
Vor allen Dingen, es ist ja, diese Stellungnahme zeigt, es geht gerade so weiter wie bisher. Und das hat ja zum Desaster geführt. Und ich finde, Profil zeigen, all diese Sprüche, das kann man irgendwie kurz vor den Wahlen machen. Ich finde, die Bevölkerung dieses Landes hat Anspruch darauf, dass jedenfalls mal handwerklich eine Regierung gut arbeitet. Da kann man über Inhalte immer noch streiten. Nur und dass sie das einfach sowas von überhaupt nicht einlösen, ist wirklich dramatisch.
Wir machen uns aber was vor, wenn wir hier den Eindruck erwecken, als ob es nur um Handwerk ginge oder um die Körperhaltung des Kanzlers.
Nein, das ist aber das Mindestmaß.
Ja, das Handwerk ist das Mindestmaß. Ich glaube, das Problem liegt nicht nur beim Kanzler persönlich und daran, dass die Ampel sich so gerne streitet, sondern das Problem für diese Bundesregierung liegt darin, dass der Zeitkreis gerade nicht besonders links ist. Und es ist immerhin eine Koalition aus SPD, Grünen und FDP, sondern der Zeitgeist ist zunehmend rechter geworden in Deutschland. Und mit rechter meine ich jetzt nicht rechtsradikal, sondern einfach das Pendant zum linken politischen Spektrum. Den Leuten ist das Thema Migrationspolitik wichtig, eine Eindämmung der Migrationszahlen. Ich glaube, 64% der Deutschen wünschten sich das schon im vorigen Jahr. Das ergibt auch eine Umfrage auf europäischer Ebene. Also in Europa ist es das Gleiche. 59% der Europäer finden, das Thema Eindämmung der irregulären Migration sollte Priorität genießen. Sicherheit ist ein riesiges Thema. Das sind alles keine Themen, mit denen linke politische Kräfte verbunden werden. Und wir sehen auch in diesen Landtagswahlen, das finde ich sehr interessant, wenn man das ganze linke Spektrum zusammenrechnet. Und da würde ich jetzt mal das BSW nicht dazu zählen, das ist für mich eine konservative Partei linker Leute, dann hat man um die 20%. In Sachsen, glaube ich, nur 18%. Das ist das gesamte linke Lager. In Thüringen hatte Rot-Rot-Grün mal eine Mehrheit. Inzwischen sind die da, wie gesagt, bei 22%. Das zeigt doch, dass der Zeitgeist sich gerade ändert. Es ändern sich auch die Debatten in diesem Land. Es ändern sich die politischen Vorschläge. Es ändert sich das Personal. Also wie die CDU beispielsweise heute spricht, welche Ideen die CDU hat. Ich saß kürzlich mit Jens Spahn in einer anderen Sendung und da hatte er den Vorschlag, die Grenzen komplett zu schließen, um die europäischen Partner, die anderen Länder, vor den Kopf zu stoßen und zu sagen, ihr schickt uns eure Migranten. Jetzt seht ihr mal, was ihr davon habt. Wir schließen alle Grenzen. Das ist neuerdings eine Idee aus der CDU. Das hätte man vor 5, 6 Jahren nicht erlebt. Da hatte man ja Schwierigkeiten, selbst in der Union irgendwie dezidiert konservative Stimmen zu finden. Das ist heute lange vorbei.
Entbindet aber die Bundesregierung nicht, das zu tun, was wir gerade besprochen haben, nämlich konsistent und einheitlich zu argumentieren und zu handeln.
Ich gebe mal ein Beispiel für das Handwerk. Ne? Die haben sich doch geeinigt auf eine Bezahlkarte für Flüchtlinge. Ja, also Flüchtlinge kriegen kein Bargeld mehr, sondern so eine Karte, damit die das nicht nach Hause überweisen können. Jetzt kann man dazu ja stehen, wie man will. Man kann das ablehnen. Aber die Ampel hat sich darauf geeinigt. Aber nicht einmal, sondern fünfmal. Das hat angefangen im Mai 2023. Hat Scholz mit den allen Ministerpräsidenten eine Einigung darüber gehabt. Dann haben die Grünen es verzögert, bis die Hessen- und Bayernwahlen schlecht ausgingen. Dann haben sie sich erschreckt, dass die Leute AfD gewählt haben, haben die Grünen eingelenkt. Dann gab es noch eine Verzögerung und jetzt ist es auf dem Weg. Also man hat auf gar nicht in der Sache, wollen wir die Karte oder nicht, sondern nur durch Verzögerung, Rücksicht auf ganz kleine Minderheiten in der Fraktion, ein Jahr verloren. Und das ist etwas, was schwierig ist, weil die Leute haben das Gefühl, die Mitte und die Ampel ist eine Mitte-Regierung. Also da ist ja immerhin auch der Lindner dabei. Die Mitte kann nicht lösen oder will nicht lösen. Und das ist ein fataler Eindruck.
Ich möchte aber Herrn de Maizière wieder mit in Haftung nehmen, denn davon profitiert ja die CDU nicht, auch wenn sie heute gewonnen hat. Und die Umfragen haben uns heute wieder gezeigt, oder es gibt zumindest eine Mehrheit. Ich schaue noch mal nach, es sind 52% der Sachsen und 55 der Thüringer CDU-Wähler, die sagen, sie haben die CDU nur gewählt, um die AfD zu
verhindern. Total gesehen. Also ich glaube, wir müssen, das ist ja auch, glaube ich, Ihr Anspruch an diese Sendung, schon ein bisschen tiefer bohren als in üblichen Talkshows. Und da finde ich, ist der Begriff Zeitgeist, den Sie verwendet haben, der Schwierigkeit der Lage nicht angemessen. Wir haben wirklich fundamentale tektonische Veränderungen in Europa und in der Welt. Und da braucht man nicht nur eine handwerklich gute Regierung, sondern auch eine, die dann auch streitet um bestimmte Sachen und Positionen. Das Zweite ist, selbst wenn es jetzt eine CDU-Regierung gäbe mit einem starken Partner, würden wir wahrscheinlich beim Thema Bezahlkarte fast genauso lange brauchen. Nicht, weil die CDU dann handwerklich schlecht regiert, sondern weil die Umstände, ich nenne das mal die Gelingensbedingungen für erfolgreiche Politik, sind in Deutschland so kompliziert geworden, dass wir das in Ordnung bringen müssen. Und da liegt, glaube ich, ein nicht unerheblicher Teil, sonst müsste die CDU jetzt bei 40% sein, dass die Kompetenzerwartung, dass die CDU es ab morgen besser könnte, die ist nicht richtig da, gar nicht wegen der Inhalte. Beim Bürgergeld sind alle der Meinung der CDU, beim Thema Migration sind alle der Meinung der CDU und vielen anderen Dingen. Aber das Zutrauen, dass man es umsetzen kann, ist so gering. Und das hat etwas vielleicht mit Personen und Vergangenheit zu tun und so. Vor allen Dingen aber, dass viele Menschen sagen, Demokratie besteht eigentlich aus drei Dingen. Repräsentation, Partizipation und Problemlösung. Und bei uns funktioniert das die ersten beiden Sachen nicht so schlecht. Aber Problemlösung funktioniert schlecht. Und da helfen auch nicht 10 Bürgerräte mehr, sondern dass etwas entschieden wird. Und wenn es entschieden wird, wie mit Ihren 5 Beispielen, dass es dann auch gemacht wird. Das heißt, wir müssen, jetzt sage ich es ganz hart, unseren Staat, das Funktionieren, unseren Staat ist wieder in Ordnung bringen. Und das Da braucht man wahrscheinlich auch Verfassungsänderungen. Das ist eine große Aufgabe. Wenn wir das nicht hinkriegen, dann hampeln wir uns die nächsten Jahre und es wird immer schlechter.
Wir wollen uns mal angucken, wie die Koalitionsmöglichkeiten aussehen in den Ländern, denn das ist schwierig genug. Fest steht, dass das Bündnis Sahra-Wagenknecht der Machtfaktor ist, der entscheidende, der in beiden Ländern mitregieren wird wahrscheinlich, wenn sie sich denn einigen. Und da geht jetzt auch gleich die Frage an den CDU-Politiker. Das ist schon ein Ding, oder?
Tja, also wir kennen das eigentlich nur von der Schill-Partei, dass eine Person so einen Erfolg hat. Das ist hier sehr stark eine Person. Ich habe einmal ein Plakat der Frau Zimmermann, das ist die Spitzenkandidatin vom BSW, gesehen, sonst nur Plakate von Frau Sahra-Wagenknecht, die überhaupt nicht kandidiert. Und das heißt, es kann dann gelingen, wenn Frau Wagenknecht sich raushält, und es ist dann gefährlich, wenn Frau Wagenknecht sich einmischt. Das ist eine Frau, die in der Tat überall, wo sie war, jedes Team, jede Gruppe, jede Linie zerstört, weil sie ein unbeschreibliches Ego hat. Wenn sie sich raushält, wird man mit dem einen oder anderen von der BSW vielleicht vernünftig reden.
Bin ich aber gespannt, ob sich der Sahra-Wagenknecht aus dem Bündnis Sahra-Wagenknecht raushalten wird.
Damit wir wissen, worüber wir reden.
Ich glaube, dass sie sich ein Dreck dafür interessiert, wie viele Lehrer es in Sachsen gibt. Das interessiert die gar nicht. Sie interessiert etwas ganz anderes. Und das heißt, wenn sie da wegbleibt, dann lass die anderen mal über Sachthemen reden.
Katja Wolf hat ja schon gesagt, sie ist da autark und sie lässt sich nicht zu sehr reinreden.
So.
Aber glauben Sie, dass das geht? Sie kennen ja die Landesverbände da ein bisschen besser, dass die sagen können, pass mal auf, das ist jetzt Wahlkampf. Oder werden die sich darauf einstellen, dass die Zentrale Saarland dann immer Daumen hoch und Daumen runter macht?
Also uns steht da ein interessanter Konflikt bevor, uns politischen Beobachtern sozusagen, die wir an diesem Konflikt nicht teilhaben müssen. Wir haben auf der einen Seite Sahra-Wagenknecht, die kein Interesse daran haben kann, jetzt in den Ländern schon zu regieren. Denn regieren heißt, einem Realitätscheck unterzogen zu werden. Warum sollte Sahra-Wagenknecht das wollen? Schon in der Linken war sie diejenige, die immer eher dafür gekämpft hat, dass diese Partei nicht mitregiert im Bund. Und jetzt dafür zu sorgen, dass ihre Landespartei schon in einer Regierung landet, würde ja auch bedeuten, Deutungsmacht abzugeben. Plötzlich wäre nicht mehr Sahra-Wagenknecht so wahnsinnig interessant, sondern das, was ihre Partei in Sachsen tut oder in Thüringen tut. Daran hat sie kein Interesse. Deswegen hat sie auch versucht, den Preis möglichst hoch zu treiben. Sie hat ja Bedingungen genannt, die eigentlich unerfüllbar sind.
Damit wir die Zuschauer mal mitnehmen, können wir das einmal vorspielen. Die Bedingung, die Sahra-Wagenknecht unüberhörbar wiederholt hat im Wahlkampf und heute auch wiederholt hat.
Wir werden uns nur an einer Landesregierung beteiligen, die in dieser Frage eine klare Haltung hat, nämlich die Haltung, wir brauchen Diplomatie und nicht Waffen und wir lehnen diese Raketenpläne der Vereinigten Staaten ab, weil sie unserem Land keine Sicherheit bieten, sondern weil sie unser Land in Gefahr bringen.
Nur noch mal, um klarzustellen, das sind Bedingungen, um die sich nur die Bundesregierung, wenn überhaupt, kümmern kann und die CDU auch ablehnt. Wird sie dabei bleiben?
Also vielleicht findet man eine salomonische Lösung, diese Bedingungen zu erfüllen, indem man irgendwelche Vorformulierungen in Koalitionsgespräche oder in Koalitionsverträge packt. Das kann schon sein. Klar ist nur, für meine Begriffe will Sahra-Wagenknecht nicht so unbedingt regieren. Katja Wolf aber, die Sie eben schon genannt haben, ist in das BSW gegangen, weil sie regieren will. Und sie lässt überhaupt keinen Zweifel daran zu, dass sie das gerne möchte. Das ist eine pragmatische Frau, auch von den Linken. Die war lange Oberbürgermeisterin in Eisenach. Meiner Einschätzung nach hat sie keine Lust, auf der Oppositionsbank zu sitzen. Und sie wird ja jetzt auch gebraucht.
Wird die CDU sich darauf einlassen?
Das ist natürlich eine besondere Ironie der Geschichte, dass die CDU immer an diesem Beschluss festgehalten hat, nicht mit der Linken, auch als die Linke sich veränderte. Mhm. Und jetzt kommt die Vorsitzende der kommunistischen Plattform und mit der will man koalieren.
Aber will man ist übertrieben.
Nein, genau. Einsicht in die Notwendigkeit, sagte man, glaube ich, dazu früher in der DDR. Aber ja, es hilft ja nichts. Und ich sehe aber auch das Gefährdungspotenzial, weil die wissen ja teilweise gar nicht, wer in diesen Fraktionen sitzt. Also Frau Wolf kennt man, aber ich habe mal mit Kretschmer in Sachsen drüber gesprochen. Der hat gesagt, ich weiß das gar nicht. Wir kennen die Leute gar nicht. Mhm. Teilweise sind das Leute, die noch nie Politik gemacht haben. Und also es ist eine sehr, sehr volatile Angelegenheit.
Mhm. Man muss dazu sagen, es ist der Thomas de Maizière gewesen, der 2018 diesen besagten Unvereinbarkeitsbeschluss mitformuliert hat, nämlich einerseits gegen die AfD und andererseits nicht mit den Linken. Und Herr Ramelow, der gerade noch Ministerpräsident von den Linken in Thüringen, versteht das überhaupt nicht. Auch das würden wir gerne einmal vorspielen.
Ich war kein Tag in der SED, das war Sarah Wagenknecht, die war in der SED. Ich war niemals Sprecher der kommunistischen Plattform, das war Frau Wagenknecht.
Finde den Fehler.
Ja, gut, dass Herr Ramelow jetzt enttäuscht ist, und das verstehe ich.
Nein, aber die Frage ist doch, müssen Sie diesen Beschluss nicht einfach über Bord werfen?
Ja, der Beschluss gilt ja erstmal für die Linken. Und bei der BSW haben wir keine Beschlusslage, das müssen die vor Ort entscheiden. Aber ich sage ja, nehmen wir an, Frau Wagenknecht kriegt das Angebot, Gesundheitsministerin oder Kultusministerin in Sachsen oder Thüringen zu werden. Was würde sie dann tun?
Das hat sie ja schon ausgeschlossen.
Ja, so. Das ist nämlich dann super leicht, Dinge aufzutischen, die in Sachsen und Thüringen gar nicht erfüllt werden können. Irgendwie eine Messe, einen Daumen rauf und runter zu machen, aber nicht die Mühen der Ebene einer Regierung auf sich zu nehmen. Deswegen, ich glaube, das wird sehr schwierig, wird auch Zeit brauchen. Frau Zimmermann, das ist die Spitzenkandidatin, ist jetzt sicher nicht so tüchtig und vernünftig wie die Katja Wolf aus Thüringen, aber man muss das mal sehen. Das wird sicher auch ein Experiment. Ich meine, die haben 70, 100 Mitglieder oder so ein ganzer Landesverband. Die holen Externe dann.
Ist der Beschluss jetzt absurd geworden? Müssen Sie den jetzt wegwerfen? Wenn Sie sagen, die CDU
macht gilt für,
mit dem BSW gemeinsame Sachen,
der Beschluss
die
gilt für die AfD und die Linke, und bei der beim BSW brauchen wir vielleicht eine neue Beschlusslage. Das kann sein, aber jetzt müssen erstmal die vor Ort entscheiden, was sie wollen. Jedenfalls mit einer Kommunistin gemeinsam in einer Landesregierung zu regieren, wie Frau Wagenknecht, da hat sie wahrscheinlich gar keine Lust zu, aber das würde mir sehr schwer fallen.
Jetzt kommt es ja noch schlimmer für Sie, Herr de Maizière. Es würde ja wahrscheinlich gar nicht reichen für CDU, SPD
Thüringen,
und
ne?
Beese. Wir können die Tortendiagramme vielleicht einmal zeigen. Mit Pech, da fehlt im Moment ein Mandat. Mit Pech muss Mario Vogt in Thüringen mit den Linken und dem BSW. Da kommt jetzt noch die Kirsche obendrauf für Sie.
Ja, gut, da kann ich jetzt mich leicht zurückziehen und sagen, ich will jetzt als ehemaliger aktiver Politiker, der raus ist und eher bundespolitisch tätig war, keine Ratschläge geben, schon gar nicht übers Fernsehen.
Damit können Sie sich immer gut rausreden.
Damit kann ich mich gut rausreden, das mache ich jetzt auch. Aber dass das eine ganz schwierige Lage ist, ist völlig klar.
Aber als Erfinder dieses Beschlusses...
Erfinder nicht, doch, aber ich habe es formuliert, ja.
Ja, also ich meine, dieser Beschluss ist ja, dürfen wir nicht vergessen, der Grund dafür, dass wir in Thüringen jetzt seit 5 Jahren eine Minderheitsregierung haben. Die CDU ist aus meiner Sicht hier ihrer staatspolitischen Verantwortung nicht gerecht geworden. Sie hat weder Neuwahlen ermöglicht, noch eine Regierungsmehrheit. Das ist für Thüringen eine ganz schlechte Nachricht gewesen. Und das liegt daran, dass ihre Partei 2018 beschlossen hat, wir schließen eine Koalition mit der AfD aus, aber weil wir die sehr Konservativen in der CDU auch noch irgendwie zufriedenstellen müssen, schließen wir gleichzeitig auch noch eine Koalition mit der Linken aus. Jetzt stehen Sie wieder vor der Situation, dass Sie ein Bündnis mit der Linken und dem BSW schließen müssten, um in Thüringen zu einer Mehrheit zu finden. Und ich frage mich schon, ob Sie Ihre Partei diesmal ihrer Verantwortung gerecht wird oder nicht.
Und bevor Robin Alexander uns das einschätzt, müssen wir noch den ganz Vernünftigen in der Union zuhören, die da auch ganze neue Ratschläge haben.
Ich würde Mario Vogt und Winfried und Michael Kretschmer alle Freiheiten geben zu entscheiden, eben nur nicht mit der AfD, das ist klar.
Sollte die CDU auf Markus Söder hören?
Ich finde, man muss mal fairerweise sagen, dass das ja nicht so eine konservative Schnapsidee war, nicht mit der Linken zu koalieren, sondern dass das Gründe hatte. Weil die Linke ist ja die zweimal umgetopfte SED. Und die SED war kein Spaß. Das war eine Partei, die eine Diktatur geleitet hat, die auf Leute geschossen hat an der Grenze. Und dass man sagt, das ist nicht irgendein Player, sondern wir nehmen das ernst, wo die herkommen, und wir wünschen uns das nicht, ist für eine Christdemokratie erstmal aller Ehren wert. Nur, man hat ja gesehen, wo man jetzt gelandet ist. Und wenn es schon Markus Söder sagt, dass man damit anders umgehen muss, scheint einfach geboten jetzt.
Weil, Alexander, die CDU in Ostdeutschland ist aus einer Blockpartei hervorgegangen, die die SED auch gestützt hat. Also da kommen also wir jetzt in ganz tiefe Debatten. Ich will nur sagen, natürlich ist eine linke Bodo Ramelow, doch das ist doch ein Witz gegenüber dem BSW. Also mit der hätte man doch zu einer Lösung finden können. Man hat es nicht gemacht aus Dogmatismus.
Nein. Ich finde, da darf man auch jetzt Ramelow nicht auf den Leim gehen. Ramelow hat lange Debatten geführt, die DDR war kein Unrechtsstaat. Er hat sich darum gesträubt, dieses Wort auszusprechen, was absurd ist. Jeder Historiker weiß, dass in der DDR Gerichtsurteile von ganz oben bestellt wurden. Ne? So, und er hat immer Rücksicht genommen auf seine Hardcore-Fraktion und auch seine Post-Stasi-Fraktion. Aber also das war ja nicht so, dass die Linkspartei immer so eine Art später Hippiehaufen war, ganz im Gegenteil.
Aber macht es das jetzt besser, wenn man zweierlei Maß misst? Wenn ausgerechnet die CDU, die, ich muss noch mal sagen, die Partei der Westbindung, die NATO-Partei, die Transatlantiker, wenn die jetzt sagen, der das mal gesagt hat, und so, nein. Der, mit dem dürfen wir nicht mehr, während aber die.
Nein, Sie haben
die
ja Post, völlig recht. Ich meine,
die Altkommunisten.
De Maizière hat ja auch.
Mit der sollen wir jetzt.
Hat ja auch gerade vorgeschlagen, weil der BSW zufällig nicht im Beschluss steht, ist das nicht einschlägig. Also nach der Logik könnte ja Bodo Ramelow einfach einen neuen Verein aufmachen mit einem ganzen alten Personal. Mhm. Nein, das ist ja Semantik. Also die CDU steht an einer schwierigen Entscheidung, weil wenn sie sich entscheidet, sich auch noch für die Linkspartei zu öffnen, wird es natürlich von der AfD maximal verhetzt werden. Das ist ja klar. Deshalb haben sie es ja auch bisher nicht getan. Aber manchmal muss man in solche Äpfel beißen.
Herr Alexander hat gesagt, das Koalition und so, das ist jetzt kein Glasperlenspiel. Das ist überhaupt kein Spiel. Und ich habe nicht ohne Grund die ganze Sendung damit begonnen, dass ich gesagt habe, in der CDU kann man sich jetzt freuen, aber da liegt die ganze Last der Verantwortung für diese Länder und vielleicht darüber hinaus auf diesen Schultern. Mit 24% darunter in Thüringen und mit 31% in Sachsen, nicht mit 50%. Und das ist schwierig. Da würde ich mal sagen, Ratschläge aus München, die sich häufiger auch mal ändern, sind da überhaupt nicht hilfreich in so einer Lage. Mit dem Ernst der Lage auch nicht bewusst. Und deswegen, das wird länger dauern, hoffentlich nicht so lange wie in den Niederlanden. Das sind ganz neue Formen der Regierungsbildung, die da entstehen. Das muss die verantwortungsvolle, schwierige Entscheidung getroffen werden. Und das, wie gesagt, verdient Respekt und kluge Begleitung und nicht irgendwie Getöse.
Gut, Schnitt. Über allem schwebt heute Abend die Frage, warum hat zum ersten Mal eine rechtsextreme Partei in zwei Landtagen mehr als 30% der Stimmen geholt? Die Antwort ist unter anderem und nicht zuletzt in der Frage der Migration zu finden. Und das wollen wir uns noch ein bisschen genauer erklären von Jörg Schönborn im Wahlstudio. Jörg, wie wahlentscheidend war dieses Thema Migration bei den Menschen in Thüringen und Sachsen?
Es ist eines von zwei Themen, auf das die AfD seit 10 Jahren setzt und die jetzt heute beide oben auf der Sorgenagenda der Menschen stehen, und zwar aller Menschen. Und das eine Thema ist die Sorge, dass die Kriminalität massiv zunimmt, 77%. Und das andere Thema ist eben, dass zu viele Fremde nach Deutschland kommen, 67%. Das ist jetzt Thüringen und Sachsen, aber bundesweit sind die Werte fast genau so. Und wenn man dann drauf schaut, was sind die beiden wichtigsten Themen für die AfD-Wählerschaft, findet man wieder genau diese beiden Themen. Über 70% sagen, Zuwanderung oder Kriminalität ist für mich das entscheidende Motiv, die AfD gewählt zu haben. Und weil das eben nicht nur Themen dieser Gruppe sind, sondern wirklich der breiten Mitte, erklärt sich auch, warum die Wählerschaft der AfD nur zu einer Minderheit rechtsextrem ist. Wir haben sie zum Beispiel in Thüringen analysiert. Ein Viertel gilt als rechtsextrem, ein weiteres Viertel als ausgeprägt rechts, aber die andere Mitte hat wenig oder keine Zustimmung zu rechten Themen. Und dann ist für den Erfolg der AfD ganz wichtig, jenseits der sachpolitischen Fragen gibt es einfach seit vielen Jahren strukturelle Gründe. Hier geht gerade eine Alarmanlage im Landtag los, aber ich hoffe, ihr könnt mich hören. Gibt es strukturelle Gründe? Ich zeige einmal die deutsche Karte und die Entwicklung der Bevölkerung seit 1990. Und da sehen wir, wie dunkelrot hier die Bereiche in Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt sind. Und die Lebenswelt, die dahinter steckt, ist, dass Menschen in großer Zahl sagen, meine Situation im Alltag verschlechtert sich. Die ärztliche Versorgung, 59% ist schlechter geworden. Schulen und Kitas, 43% sind schlechter geworden. Und hier in dieser Gruppe sind eben ganz besonders stark diejenigen versammelt, die bei der AfD sind. Und so entsteht etwas, was großes Erstaunen hervorrufen kann. Es gibt nämlich eine Kompetenzrutschbahn, vor allem von der CDU zur AfD. Weil sie nicht in Verantwortung ist, wird ihr an vielen Stellen mittlerweile mehr Kompetenz zugewiesen als der CDU. Asyl- und Flüchtlingspolitik 30% AfD, 20% CDU. Innere Sicherheit 30-30, immerhin Augenhöhe. Aber selbst bei sozialer Gerechtigkeit, ne, 19-16. Und eigentlich bleibt im Moment nur ein Thema, bei dem die AfD deutlich zurückliegt, was die Kompetenz angeht. Das ist die Wirtschaftskompetenz. Aber diese Kompetenzrutschbahn hin zur AfD ist dann eben auch ein wichtiger Teil des Erfolgs.
Jetzt ist der Alarm ausgegangen. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung im Studio.
Ja, alles gut hier.
Es ist noch kein Brand ausgebrochen. Danke, Jörg Schönborn. Ich würde gerne den letzten Gedanken aufnehmen, dass die Kompetenzverschiebung da ist. Also nicht nur bei der Migration, auch bei den anderen Themen hin von den etablierten Parteien zu der AfD. Und wenn wir uns bei der Migration uns genauer angucken, hat das was mit diesem Überbietungswettbewerb zu tun, den wir derzeit überlegen? Sie haben das ja schon angesprochen bei den Forderungen nach mehr Verschärfungen im Asylrecht. Ich würde auch gerne noch den Bundespräsidenten dazu hören, der heute gesagt hat, die Begrenzung der Zuwanderung müsse oberste Priorität haben. Der hat sich jetzt auch dazu geäußert. Ist das dadurch zu erklären?
Naja, ich glaube, das ist nicht mit dem Überbietungswettbewerb zu erklären, sondern damit, dass die Bevölkerung oder eine Mehrheit in der Bevölkerung sich eine Begrenzung der Migrationszahlen wünscht und vor allem eine Entwicklung hin zu regulärer Migration, also zu einer Kontrolle, wer kommt nach Deutschland, wer nicht, und dass das nicht im ausreichenden Maße geschieht. Wir diskutieren da viel über Abschiebungen. Ich glaube, dass Abschiebungen notwendig sind, aber nicht geeignet, um Migrationsströme zu lenken, sondern wenn das Ziel ist, und das ist ja augenscheinlich das Ziel auch der Ampelparteien, dann wird man nicht umhinkommen, Verträge mit sogenannten Drittstaaten abzuschließen und dafür zu sorgen, dass diejenigen, die Migration in der die Asyl in der Europäischen Union bzw. in Deutschland beantragen wollen, zunächst einmal in diesen Drittstaat kommen und man Kontingente schafft. Erst dann, wenn man es schafft, Zuwanderung über Kontingente zu organisieren, wird man vielleicht auch eine größere Gerechtigkeit herstellen. Dann hat vielleicht auch mal eine Frau aus Somalia die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen und nicht nur diejenigen, die genügend Geld und genügend Kraft haben, um übers Mittelmeer hierher zu kommen. Und erst dann wird man es vielleicht auch schaffen, das Sterben im Mittelmeer zu beenden. Im vorigen Jahr sind 3000 Leute gestorben beim Versuch, in die Europäische Union zu gelangen. Ich glaube, in diesem Jahr sind es auch schon 1000 gewesen. Das ist ein Zustand, der nicht haltbar ist. Und deswegen, glaube ich, muss es gelingen, Zuwanderung anders zu organisieren. Die CDU hat es ja in ihr Grundsatzprogramm auch schon aufgenommen. Die CDU will, dass es künftig Asylzentren außerhalb der Europäischen Union gibt, sodass mehr Kontrolle darüber herrscht, wer kommt überhaupt erst nach Deutschland. Weil die Leute begriffen haben, wenn die Leute einmal da sind, wenn Asylsuchende einmal da sind, dann finden sie in der Regel auch einen Weg, hier zu bleiben, egal ob sie formal das Recht dazu haben oder nicht. Und das ist ein Zustand, mit dem offensichtlich viele in Deutschland nicht zufrieden sind und den sie sich anders wünschen. Und die Unzufriedenheit hat, glaube ich, nichts damit zu tun, dass wir gerade einen Überbietungswettbewerb haben, sondern damit, dass ein System, das die CDU so aufgegleist hat, 2015, das muss man ja mal sagen, bis heute eigentlich bestehen bleibt und das grundsätzliche Problem nicht gelöst wird.
Jetzt Friedrich Merz, Sie haben es ganz am Anfang angesprochen, jetzt Zurückweisungen an der Grenze gefordert hat. Den schließen Sie sich nicht ganz an, habe ich daraus gehört.
Ich würde zunächst sagen, dass, was Herr Schönborn gesagt hat, dass der AfD Kompetenzen zugesprochen werden, das ist in der Tat neu. Und eine ziemlich heftige Veränderung. Ich glaube, das liegt trotzdem nicht daran, dass man glaubt, dass Herr Höcke oder Herr Orban das besonders gut können, sondern es ist Enttäuschung darüber, dass es die Ampel, aber auch die Union bisher nicht geschafft hat. Und umso wichtiger wäre, in der Migrationsfrage jetzt mal wirklich sich zusammenzutun und etwas zustande zu bringen. Wir haben 2015, 16 vieles nicht richtig gemacht. Und wir haben ja früh gesagt, das soll sich nicht wiederholen. Aber bei aller Bescheidenheit, ich habe diese sogenannte Drittstaatslösung als Innenminister vorgeschlagen. Und es gab ganz überwiegend Ablehnung, auch von der SPD, die das jetzt, die Innenminister der SPD wollen.
Wie finden Sie denn die Forderung von Friedrich Merz?
Die Forderung der Zurückweisung ist ein europäisch-rechtliches Problem. Es gibt eine Lösung, die hat er erwähnt, dass man dann zurückweisen kann, wenn es eine sogenannte Notlage gibt. Das ist aber kein deutscher Begriff, sondern ist ein Begriff aus dem europäischen Migrationsrecht. Mhm. Wenn also Sicherheit und Ordnung gefährdet ist, dann kann ein Land sich darauf berufen und das machen, dann ginge das. Auch dazu wäre ich dafür, dass man dann einen Konsens auch herbeiführt mit der Bundesregierung.
Ginge das wirklich, Herr Alexander?
Darf ich noch aber einen anderen Vorschlag machen? Und trotzdem, ich würde sagen, ein Teil eines so großen Konsenses, da muss auch das Abschieberegime sich ändern. Wir reden jetzt über Verschärfung, Ausreisehaft, alles gut und schön. Aber wenn ich könnte jetzt einen langen Vortrag darüber halten, über die vermischten Zuständigkeiten vom Bundesamt für Migration, von der Kreisausländer, das lasse ich alles weg. Ich sage nur, an sich muss Abschiebung in einer Hand, Statusfragen in einer Hand. Ich würde vorschlagen, eine nationale Ausländerbehörde und die Bundespolizei übernimmt komplett die Abschiebung.
Bevor wir uns gleich auch in juristischen Feinheiten verheddern. Es gab, und da kann auch Herr Alexander ganz viel dazu sagen, weil er darüber ein Buch geschrieben hat, nämlich Die Getriebenen. Es gab 2015 die Situation, dass schon mal über diese Zurückweisung diskutiert wurde.
Ja.
Sie waren der Innenminister, der das eigentlich anweisen wollte, nachdem Frau Merkel, die Kanzlerin Merkel, die Grenzen offen gelassen hatte und es diskutiert wurde.
Das stimmt nicht.
Machen wir die Grenzen jetzt zu, beziehungsweise können wir Leute zurückweisen? Und dann haben Sie sich dagegen entschieden. Und mich interessiert jetzt gar nicht, warum das so war. Die rechtliche Lage war kompliziert und so weiter. Mich interessiert, ob Sie heute in der Rückschau sagen, weil wir wissen, auch das hat die AfD stark gemacht, dass in dieser Zeit monatelang Leute unkontrolliert in das Land kamen. Würden Sie sagen, es war damals ein Fehler, das nicht anders entschieden zu haben?
Nein, das war kein Fehler an diesem Sonntag. Und ich habe es aus freien Stücken entschieden. Richtig ist, dass Frau Merkel dagegen war. Richtig ist, dass Herr Gabriel dagegen war, der Vizekanzler und SPD-Vorsitzende. Aber ich habe es selbst entschieden, aus rechtlichen und faktischen Gründen. Wir haben jetzt wahrscheinlich nicht die Zeit, das alles ausführlich zu machen. Es ist auch ein Unterschied, ob Sie, wenn jeden Tag 10.000 Menschen an einer Grenze kommen, der Österreich-Deutschen, ob Sie dann versuchen wollen, zurückzuschieben, bei 800 Kilometer Grenze zu Österreich oder bei jetzt deutlich niedrigeren Zahlen so zurückweisen können, dass im Übrigen der ganze Reiseverkehr nicht gestoppt wird. Das ist ein großer faktischer Unterschied.
Also damals ist nicht zurückgewiesen worden. Da sind wir uns ja drauf hoffentlich drüber einig.
Dann, wenn Asyl beantragt wurde.
Genau. Und die Bundespolizei hatte vorher einen Befehl vorbereitet, auch im Falle eines Asylgesuches, der dann nicht gegeben wurde. Also damals gab es genau die Debatte, die es jetzt gibt. Darf man zurückweisen oder nicht? Weil bei uns im Grundgesetz steht Artikel 16a, auf Asyl kann sich nur berufen, wenn nicht aus einem sicheren Drittland kommt. Alle um uns herum sind sichere Drittländer. Also wenn unser Recht gelte, ich erkläre vereinfachend, geht das? Nach europäischem Recht geht es nicht. Und das war genau die Frage, überlagert das europäische Recht das deutsche Recht? Und natürlich hat Frau Merkel entschieden, das europäische Recht überlagert. Sie hat ja auch monatelang so dann argumentiert.
Sie war nicht dabei, ich war dabei.
Aber Frau Merkel hat doch in der Flüchtlingskrise monatelang auch im Fernsehen argumentiert, wir können nicht zurückweisen.
Nein, ich habe ja gesagt, Frau Merkel war in der Tat dieser Meinung.
Ja.
Sie haben nur dargestellt,
und das Interessante,
als hätte ich das irgendwie anders positioniert.
Das Interessante
und dann hätte
ist doch,
Frau Merkel sozusagen mich zurückgepfiffen. Das stimmt
also
eben nicht.
Wir haben eine Kanzlerin, die sagt, wir können nicht zurückweisen. Das war doch 2015 so. Und 2016. Und jetzt kommt der Mann, der nächste Kanzler werden will und sagt, wir müssen zurückweisen. Und er sagt es genau umgekehrt. Und das ist der Kern der ganzen Flüchtlingsproblematik. Friedrich Merz sagt, wir können mit den Europäern das regeln. Und wenn die Europäer nicht mitmacht, sagen wir, wir haben einen Notstand. Und dann dürfen wir zurückweisen.
Geht denn das?
Also, nur bei Berufung auf europäischen Notlagen.
Also Merz sagt es Gegenteil von Merkel. Und er hat ja in dieser Pressekonferenz...
Das sagt er übrigens öfter.
In dieser Pressekonferenz auch sogar ein Schuldeingeständnis der CDU gemacht. Und das ist keine triviale Angelegenheit, weil das ändert unseren Blick auf 2015. Und das ist auch, also ob man so etwas tun darf, ja oder nein, das muss man schon wissen. Das ist nicht trivial. Und deshalb ist ja diese Frage auch, diese vier, ich meine, das ist 9 Jahre her, es ist immer noch im Fluss. Seitdem reden wir darüber und ein bisschen reibt sich das Land auch daran auf. Und deshalb würde ich sagen, die politische Mitte muss da eine Regelung finden. Also das Thema muss irgendwann mal runter, weil das reibt sonst die politische Mitte auf.
Das ist ja auch das, was Sie wollen. Also am kommenden Dienstag wollen sich Bund und Länder treffen und weiter über Verschärfung reden. Und sowohl der Bundeskanzler als auch der Oppositionsführer sagen zumindest, sie wollen gemeinsam darüber weiter beraten. Dürfen wir denn das ernst nehmen?
Vorsicht, also Merz hat jetzt die Position, er sagt ja sogar, wir müssen eigentlich zurückweisen in der jetzigen Lage. Scholz ist aber noch auf der Merkel-Position. Und es geht noch weiter. Merz sagt, ich möchte nicht das individuelle Asylrecht abschaffen. Der Mann, der das für ihn verhandeln soll, Thorsten Frey, hat aber vor einem Jahr einen Artikel geschrieben in der FAZ, das individualisierte Asylrecht muss abgeschafft werden. Also die CDU hat gar keine Position, die hat 3 Positionen im Angebot. Und das ist schon dramatisch, weil es müsste ja Vertrauen entstehen, die wissen, was sie tun, das ist rechtlich und die Leute, die hier sind, haben ein Recht, hier zu sein. Das wäre ja mal der Anfang. Und das muss erreicht werden.
Also doch Überbietungswettbewerb und reiner Wahlkampf, der schon wieder losgeht für die Bundestagswahl.
Naja, was mich ein bisschen wundert, ist, Sie reden über Zurückweisung an der Grenze. Wie soll das eigentlich funktionieren ohne Grenzkontrollen? Also wie soll das eigentlich umgesetzt werden?
Aber es gibt ja wieder die Grenzkontrollen. Und die gab es ja auch damals. Das ist ja immer das Szenario, es gibt Kontrollen und es kommt jemand und sagt, ich möchte Asyl. Und muss man ihn dann reinnehmen oder kann man sagen, nee, geh zurück nach Österreich und beantrage das da? Es
sind aber keine flächendeckenden Grenzkontrollen. Ne? Also wir sind ja nicht in einer Welt wie vor dem Schengen-Raum und da werden wir auch nicht wieder hin zurückkehren. Das heißt, wenn man nach Deutschland kommen will, dann findet man einen Weg, das zu tun, ohne in eine Grenzkontrolle zu geraten, oder?
Wir werden eine ganze Sendung dazu machen, weil das werden wir heute Abend nicht klären. Aber das, was ein bisschen dahinter steht, ist, dass auch Friedrich Merz wahrscheinlich all das jetzt vorschlägt, nicht ganz ohne Eigennutz. Und das sind die letzten Fragen, die ich noch habe, denn ich höre heute, vernehme von Michael Kretschmer, der noch am Anfang der Woche gesagt hat, Friedrich Merz ist unser Mann. Und der wird der Kanzlerkandidat, sagte heute Abend, wir haben da viele Personen, die in Frage kommen und wir haben da sehr Entscheidungswettbewerb und der wird in den nächsten Wochen, werden wir da zu einem Ergebnis kommen. Herr Alexander, was hat uns das zu sagen?
Ich glaube, da die Vorvorgängerin von Friedrich Merz als Parteivorsitzende, Frau Kramp-Karrenbauer, dieses Amt und ihren Griff nach der Kanzlerschaft bei einem Besuch in Thüringen verlor, würde ich mich festlegen, dass Friedrich Merz einen weiten Bogen um Thüringen machen wird. Also er wird versuchen, in diese schwierigen Verhältnisse nicht einzusteigen und wird dann immer sagen, ja, das macht Mario Vogt oder in Sachsen Kretschmer und vielleicht ist das auch gar nicht so unintelligent.
Was heißt das für die Kanzlerkandidatur?
Das wird jetzt bald entschieden, vor oder spätestens gleich nach der Landtagswahl in Brandenburg.
Vor noch?
Ich höre da Gerüchte, aber ich bin nicht nah dran genug mehr, das kann ich nicht beurteilen. Aber eins ist klar, die CDU hat ein Trauma erlebt durch den Streit um die Kanzlerkandidatur Söder-Laschet. Und das wollen alle vermeiden. Und das heißt, es wird eine einvernehmliche Lösung geben. Und ich erwarte, dass nach dieser Entscheidung alle sich loyal verhalten zu der Entscheidung, auch wenn sie aus München kommen.
Wissen Sie, wie das verhandelt wird jetzt?
Das Witzige ist ja, dass die nach diesem Desaster mit Laschet und Söder sich verabredet hatten, wir finden ein Verfahren. Und dann haben die überlegt, machen wir gemeinsame Präsidiumssitzungen oder was machen wir? Und haben keins gefunden. Und jetzt gibt es immer noch kein Verfahren. Und Merz sagt...
Aber es wird eine Entscheidung geben.
Ja, und eine Entscheidung hat der Laschet auch, nur die hat dann trotzdem nicht geklappt. Nein, ich glaube nicht, dass sich das wiederholt. Aber es ist schon interessant, dass es nicht gelungen ist, ein Verfahren zu finden. Weil, ich meine, Niklas Luhmann sagt, Demokratie ist Legitimität durch Verfahren. Mhm. Und die haben in der zentralen Frage, womit sie letztes Mal baden gegangen sind, immer noch kein Verfahren. Es sind 2 Männer, die sich treffen.
Und Markus Söder fährt auch gemütlich durch Sachsen und Thüringen und macht auch Wahlkampf. Was glauben Sie, ob der sich dann noch mal in Stellung bringt?
Ich denke, das will er sehr gerne. Ich habe aber den Eindruck, dass Friedrich Merz sehr wenige Fehler gemacht hat in der letzten Zeit und dass diese Wahlen auch nicht so dramatisch für die CDU ausgegangen sind, dass er sich jetzt zurückziehen wird. Ich glaube, das wird Friedrich Merz.
Sie auch?
Es könnte so kommen, das glaube ich auch.
Aber man könnte sich auch noch ein bisschen dezidierter äußern.
Ja, ich rechne damit, dass es so wird. Und vor allen Dingen, weil immer von Wüst und anderen die Rede ist, ein Streit nur gar innerhalb der CDU, den will niemand in der CDU. Und ich glaube auch, dass jedenfalls die Erfahrung, deswegen habe ich diese Bemerkung eben gemacht, Sie haben ja auch gelächelt dazu, nach einer Entscheidung dann nicht den Gewinner zu unterstützen, keine gute Voraussetzung ist, es jetzt nochmal zu versuchen.
Haben immerhin den internen Tipp bekommen, dass das sehr bald entschieden wird, womöglich noch vor Brandenburg. Wir sind sehr gespannt. Ich bedanke mich herzlich für die Diskussion und Ihren Besuch hier im Studio. Bei Ihnen auch fürs Interesse und dass Sie da waren. Und gebe jetzt ab, zurück zu den Tagesthemen und Jesse Wellmer mit weiteren Analysen und Interviews zu den Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen. Jesse.